der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Mahlzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder mit der 8. Folge von Trek am Dienstag. Ich bin Sebastian und bei mir begrüße ich wieder den
Simon. Hallo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge von Trek am Dienstag.
Jawohl, und wir fressen uns ja nach wie vor noch durch die Originalserie, das wird auch noch so seine Zeit dauern. Und wir sind jetzt auch bei der 8. Folge angekommen und das ist, Simon, das ist die Folge
Miri, auf Deutsch Miri ein Kleinling. Jetzt ist es tatsächlich Miri ein Kleinling und nicht, wie ich letzte Folge gedacht habe, dass es Miri ein Kleinling wäre. Nein, jetzt geht's um Miri ein Kleinling und wie immer ein paar Infos zum Hintergrund. Geschrieben wurde die Folge von Adrian Spice, der hat verschiedene Serien geschrieben, früher ein Autor, bei einigen Sachen gemacht. Ist aber, glaube ich, seine einzige Star Trek Folge, die er geschrieben hat. Später ist er dann noch als Autor für T.J. Hooker zum Beispiel in Erscheinung getreten. Das ist ja diese Polizeiserie in den 80ern, wo der Shatner dann auch mitgespielt hat.
Ja.
Und ja, Miri. Dr. House trifft Kinder des Zorns, habe ich mir aufgeschrieben.
Ach echt? Ja. Interessant. Ich hab auch popkulturelle Anleihen gefunden dafür, aber ich habe ganz andere gefunden, als du jetzt dir rausgeschrieben hast. Naja. Aber bevor wir so richtig einsteigen, Simon, wir haben jetzt 2 Wochen nicht aufgenommen. Genau. Was daran liegt, dass wir immer so in Batches das irgendwie machen. Und ich muss sagen, ich habe es echt vermisst. Ich habe mich total darauf gefreut, heute über Star Trek mit dir zu sprechen. Was so eine Pause ausmacht, ist doch Wahnsinn.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Macht tierisch viel Spaß. Und das Beste ist so, wenn wir uns die ersten Kommentare so mal anschauen, die wir bekommen haben zum Podcast und auch wie sich der Podcast so entwickelt, macht es auch vielen Zuhörern da draußen viel Spaß. Ja, das ist doch eine schöne Sache, schöne Entwicklung. Das gibt uns natürlich auch hier richtig Bock weiterzumachen und das einfach mal durchzuziehen, dieses Megaprojekt.
Ich glaube ja immer noch, dass wir das schaffen.
Ich auch.
Ich bin da ganz, ganz zuversichtlich.
Bin auch ein sehr optimistischer Mensch normalerweise und ich glaube auch, dass wir das schaffen.
Die Miri, wusstest du, dass das die erste Folge war, die Gene L. Kuhn produziert hat? Der unbesungene zweite Gene.
Ja, das ist mir im Abspann tatsächlich aufgefallen. Produced by Gene L. Kuhn. Ich glaube, das hat man vorher nicht gesehen. Und der Name ist ja vielen Star Trek-Fans, glaube ich, gar nicht so bekannt. Ne? Das war ja so tatsächlich der Arbeiter von den beiden Genes, ne?
Aber auch der Gene, der unglaublich viel von dem Star Trek erfunden hat, das heute so ist, man legt das alles immer so dem Roddenberry nahe, ja? Die ganze Vision, die Utopie, die ganzen Rahmenbedingungen, das Universum. Aber ich sag einfach mal 3 Sachen, die der Gene L. Kuhn erfunden und der Serie beigesteuert hat. Das Konzept der Föderation, die Klingonen und die erste Direktive. Das gäbe es ohne diesen Mann nicht.
Und das sind vor allen Dingen auch 3 extrem wichtige Sachen, die ja immer wieder zu Themen werden in den Folgen. Also allein die erste Direktive, ne? Da basieren ja ganze Episodenstränge basieren da drauf oder auch Filme tatsächlich. Und das ist auf jeden Fall eine coole Info. Also es ist halt nicht so, dass der Roddenberry alles erfunden hat, was Star Trek ausmacht.
Und ich glaube auch, wenn der Kuhn älter geworden wäre und auch mehr Interviews gegeben hätte, die uns irgendwie erhalten wären, dann würden wir vielleicht auch mehr noch auf ihn schauen. Obwohl ich mir andererseits auch nicht so sehr sicher bin, weil die späteren Produzenten der Serien, die stehen auch alle immer hinter dieser Lichtgestalt Roddenberry irgendwie an. Mhm. Auch so ein Michael Piller, der ja unglaublich formgebend war. Klar redet man über den, aber man redet auch über den nicht so wie über einen Roddenberry. Das ist alles zweite Reihe irgendwie. Jetzt, guck mal, jetzt habe ich voll aufgestoßen. Wir haben uns gerade noch darüber unterhalten, dass ich einen anderen Podcast höre, wo die Leute mal aufstoßen.
Es sei dir verziehen. Passt schon. Ja, Gene L. Kuhn, auf jeden Fall ein Namen, auf den wir vielleicht ein paar Mal noch eingehen werden. im Verlauf der nächsten Folgen. Wie lange war der eigentlich dabei? Hast du das griffbereit gerade, die Info?
Der hat nach der zweiten Staffel gekündigt.
Nach der zweiten schon, ja.
Ja, der hat immer unglaublich viel mit dem Gene Roddenberry sich gestritten, weil der Kuhn derjenige war, der mit der Zeit den humorvolleren Tonfall da reingebracht hat. Die zweite Staffel ist ja auch viel lustiger als die erste schon. Und da gab es so viel Reibereien, dass er das dann nach der zweiten aufgehört hat. Aber nach der zweiten hat ja auch Roddenberry aufgehört.
Ja.
Und so entsprechend wurde ja auch die dritte Staffel. Aber genau, der hat tatsächlich nur 2 Jahre lang Einfluss oder 1,5 Jahre lang, 1,75 Jahre lang Einfluss auf Star Trek genommen. Ja. Aber was für ein Einfluss.
Was für ein Einfluss, ja. Naja, es ist halt so, ne, wenn zwei starke Charaktere, vor allen Dingen auch gerade zwei starke kreative Charaktere aufeinandertreffen, dann kann das durchaus sein, dass sie sich dann in gegenseitige Richtungen entwickeln. Also von daher ist ja nicht das erste Mal, dass sich so ein Duo irgendwie zerstritten hat. Ja, Miri, worum geht's? Die Enterprise, die empfängt erstmal so ein Distress-Signal, ne? Also ein Notsignal. Und es wird auch gleich am Anfang gesagt, ein Earth-Style-Distress-Signal, also ein erdähnliches Notsignal, was man auch so von der Erde senden würde, obwohl sie Millionen Lichtjahre entfernt sind. Und dann finden sie einen Planeten, also sie folgen diesem Signal quasi. Auf der Brücke stehen alle schön beieinander, der ganze Cast. Die Rand ist übrigens auch wieder da, nachdem ja in der letzten Folge war es, glaube ich, nicht dabei und in der Folge davor auch nicht. Janice Rand ist wieder am Start und ja, die gehen der Sache auf den Grund und kommen dann zu einer weiteren Erde sozusagen. Sie nennen sie auch Another Earth im Original, sagen eine weitere Erde, und es soll sich um ein echtes Duplikat handeln. Und an dieser Stelle wird da eigentlich im Verlauf der Folge überhaupt nochmal drauf eingegangen, warum das ein Duplikat ist?
Nein, da wird nicht mehr drauf eingegangen. Und das finde ich auch total bemerkenswert, weil wir quasi dieses Science-Fiction-Konzept der Paralleluniversen, das uns später immer mal wieder begegnen wird, das begegnet uns hier das erste Mal so ganz lapidar. Es gibt eine Parallelerde und ich habe ja so eine Begründung, ich glaube, die Begründung zu ahnen, weswegen sie eine Parallelerde genommen haben und nicht einfach Planet Xenos 8. Oder wie siehst du das?
Ja, naja, was ist denn deine Begründung? Was ist denn deine Idee?
Sie haben das ja auf diesem Backlot gefilmt, wo diese Häuser alle stehen, die so ein bisschen aussehen wie Depression-Era Amerika. Und ich glaube einfach, um da schön draußen filmen zu können, zwischen diesen Häusern, haben sie gesagt, ja, dann machen wir halt eine Erde draus. Ich glaube, tiefer geht das da an der Stelle nicht, die Überlegung.
Ja, also ganz pragmatisch. Kostengründe oder beziehungsweise Haltgründe. Wir nutzen das Set, was da steht, das ja dann auch in vielen anderen Geschichten wahrscheinlich zum Einsatz kommt. Ja, das macht für mich Sinn. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es der Grund ist dafür.
Interessant dazu ist, kennst du die James Blish Bücher? Der hat immer die Folgen nacherzählt. Gab immer so 6, 7, 8 in einem Band. Und das hat er für sein Buch von Grund auf geändert für diese Folge. Das ist einfach keine Parallelerde, das ist irgendein anderer Planet.
Ah ja.
Und wo wir schon im literarischen Bereich sind, es gibt später mal viele, viele, viele Jahrzehnte später einen Roman, der setzt sich mit dem Department of Temporal Investigations auseinander. Das ist der Roman Forgotten History, der zweite aus dieser Reihe. Ich habe den nicht gelesen, ich habe nur den ersten gelesen, von Christopher L. Bennett. Das ist so ein wissenschaftsfaszinierter Autor. Also der schreibt nicht so sehr viel über die Charaktere und deren Innenleben und deren Emotionen. Der schreibt ja richtig über Wissenschaft. Und der sagt in seinem Buch, dass tatsächlich es eine parallele Zeitlinie gibt, aus der das die echte Erde ist, die irgendwie durch eine Subraumspalte dann oder durch irgendwas anderes in unser Universum reinrutscht und deswegen ist die da. Also der hat da so ein bisschen so eine Erklärung nachgeschoben mal dafür.
Das nützt dir aber natürlich nichts, wenn du die Folge jetzt das erste Mal schaust in den 60ern. Und das dann nicht verstehst. Also das hat mich auch wirklich ein bisschen geärgert am Ende, dass das da überhaupt nicht so drauf eingegangen wurde in der Folge. Und das fand ich auch ein bisschen seltsam. Da hätte man ja tatsächlich auch einen Planeten nehmen können, der erdähnlich ist. Ich meine, warum sollte es nicht irgendwo bei diesen Milliarden Planeten irgendwo einen geben, der sich ungefähr genauso entwickelt wie unsere Erde? Also es hätte mich weniger, glaube ich, gestört als diese Erklärung, die sie jetzt gemacht haben. Naja.
Pragmatik, denke ich mal einfach.
Ja.
Was ich ja erstaunlich fand, war, wo sie am Anfang diesen Planeten erstmal finden und sie stehen so auf der Brücke rum und dann sagen sie die Maße und Gewichte davon, so und so groß, der Durchmesser und so schwer und so. Und dann sagt Rand, die Erde. Und dann denke ich, wieso wissen die die Maße von der Erde so auswendig? Also wenn mir jetzt einer sagen würde, ja, so und so viel Quadratkilometer Fläche, das und das ist der Umfang und so, dann würde ich ja nicht sagen, das ist meine Stadt, das ist Lüdenscheid. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wieso wissen sie das? Muss man das auswendig lernen? Steht das im Starfleet-Aufnahmetest?
Wahrscheinlich. Deswegen machst du Marketing in deinem Beruf, Sebastian, und bist nicht bei Starfleet. Weil wenn du nicht bei Starfleet bist, dann weißt du das natürlich. Dann hast du das gelernt im, wo lernt man sowas? Physikunterricht? Biologie?
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja.
Ja, stimmt. Also das mit den, ja gut, es sollte halt ein bisschen technisch klingen alles, ne? Es sollte halt zu dieser Brückenatmosphäre passen.
Aber gut, sie hätten ja erstmal die Erde zeigen können, die ja auch die Kontinente gleich angeordnet hat. Und dann sieht man irgendwie, weiß ich nicht, den Zipfel von Italien, den Stiefel und dann sagt Trent, die Erde. Das hätte ich irgendwie viel normaler gefunden.
Ja, wahrscheinlich. Na gut, das wird dann halt dann einfach so gesagt, ne? Das ist irgendwie eine zweite Erde und wir haben dieses Notsignal. Gucken wir mal einfach nach, was da unten los ist. Und ja, dann beamen sich Kirk, Spock, McCoy, Rand und zwei Redshirts, deren Namen ich irgendwie nicht mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, die werden, glaube ich, nur Security Guards werden die genannt. Beamen sich dann runter und dann sieht man halt dieses Set, über das wir eben schon gesprochen haben. Das ist halt so ein 60er Jahre Stadt irgendwie oder soll 60er Jahre sein. Ich fand das da irgendwie alles ein bisschen älter aus. Ich habe das eher erst so in den 30ern irgendwie verortet. Aber Kirk sagt das, Spock sagt das ja dann auch. Spock sagt tatsächlich, Kirk sagt irgendwie, ja, das sind hier Anfang 19. Jahrhundert und dann sagt der Spock, ja, nee, eher Mitte 19. Jahrhunderts. Und alles wirkt so ziemlich verfallen. Der McCoy macht sich auch so ein bisschen über Architektur lustig. Was hier sagt er irgendwie so, ja, das ist hier furchtbare Architekturzeitalter oder so. Man sieht da aber auch schon sehr schnell an der, da geht so eine Tür irgendwie kurz auf, dass da offensichtlich noch Leute sind. Also der Planet ist nicht verlassen. Ja, und dann finden sie ja dieses Dreirad.
Das ist ein unendlich trauriger Anblick, finde ich. Ein kaputtes Dreirad, das da im Dreck liegt. Und was sie dann da rausziehen, das ist, ja, wofür steht das?
Naja, ein Dreirad ist ja, da, wenn man so ein Dreirad sieht, denkt man immer an Kinderlachen und spielende Kinder und irgendwie, ja, gutes Wetter. Also genau das Gegenteil von dem, wie es da in dieser Stadt aussieht gerade.
Und nicht nur das kaputte Dreirad finden sie, sondern es läuft auch ziemlich schnell jemand auf sie zu. Und das ist ja jemand, der, also wenn das Dreirad schon irgendwie traurig und schlimm aussah, also der sieht ja ganz schön fies aus, ne?
Genau, also es ist halt irgendwie so ein Zausel mit so blonden Haaren und ganz, ganz schlimmen Hautproblemen. Also die Haut ist so blau verkrustet irgendwie. Hätte man damals in den 60ern The Walking Dead gedreht, also diese Zombie-Serie, dann würden die Zombies wahrscheinlich so aussehen, wie dieser Typ. Also er sah halt fast wie so ein Untoter aus, der da rumläuft. Der taucht dann auf, als McCoy sich das Dreirad noch so ein bisschen anguckt, wälzt sich dann mit dem McCoy so ein bisschen auf der Erde rum. Der Kirk schlägt ihn dann nieder. Und dann fängt er aber an zu weinen, der Zausel, über das kaputte Dreirad.
Ich finde ja, die schlagen den auch ein bisschen krass nieder. Also klar, der ist irgendwie sehr renitent und will gleich drauf loshauen. Aber irgendwann an einer Stelle, da halten die den zu zweit fest. Und ein Dritter haut dem noch so in den Magen rein. Und da denke ich, ist das jetzt so die feine Enterprise-Art, jemanden so zusammenzuhauen wie in so einer, weiß ich nicht, wie unter Hooligans?
Hat ein bisschen was von Polizeigewalt irgendwie, ne? Wir haben ja schon gesagt, die Enterprise ist ein Polizeischiff. Kirk ist generell ein bisschen voreilig in der Szene, finde ich. Sie sagen ja dann irgendwie, oh, das ist zwar ein Erwachsener irgendwie, der schlimm aussieht. Und Kirk sagt dann so, but with the mind of a child. Also mit dem Wesen eines Kindes. Und ich finde das etwas seltsam, diese Schlussfolgerung, weil ich würde eher denken, okay, da ist halt dieser Typ, dem ist irgendwas Schlimmes widerfahren, der hat irgendeine Krankheit oder sonst was. Und er hat offensichtlich ein psychisches Problem. Also irgendwas belastet ihn. Ich würde aber nicht denken, der verhält sich ja wie ein Kind. Weil der verhält sich nicht wie ein Kind. Ein Kind verhält sich nicht so. Ein Kind läuft da nicht hin und sieht ein Dreirad und fängt an zu weinen. Und wälzt sich mit McCoy auf dem Boden. Ich fand das ein bisschen komisch.
Ja, Das ist ja sowieso ein Problem bei der Original Series, dass die manchmal echt schnell auf die Lösung kommen, obwohl sie noch gar nicht alle Indizien haben, so wie es jetzt jeder Fall ist. Und manchmal denkst du, boah, ihr steht auf der Leitung heute wieder, das gibt's gar nicht. Das ist ein bisschen unrealistisch unausgegoren. Das ist hier später bei Next Generation, finde ich, besser. Das ist viel natürlicher inszeniert und hier haben wir das noch so ein bisschen artifiziell. Wenn das Drehbuch noch nicht so weit ist, dann ist es noch nicht so weit. Aber wenn man das jetzt schon sagen will, diese Kinderallegorie, dann haut man das einfach schon mal raus.
Ja.
So auch hier.
Das ist aber halt ein bisschen schade an der Stelle, weil es ja auch ein bisschen was von der Mystery dann nimmt. Das Wesen, also es ist, ich glaube, McCoy spricht auch in der It-Form davon, also vom S, es ist tot oder so, stirbt dann auch recht schnell. Dann treffen sie auch bald schon den namensgebenden Charakter der Folge.
Das zweite Mal innerhalb von wenigen Folgen, dass eine Folge nach einem pubertären Hauptcharakter benannt wurde.
Stimmt, ja.
Charlie X und Mary.
Und Mary.
Warum sitzt die eigentlich, die finden die in so einem Haus im Schrank sitzend? Habe ich das nur nicht mitbekommen, warum die im Schrank sitzt, oder wird das tatsächlich nicht gesagt?
Das wird nicht gesagt. Also ich bin davon ausgegangen, dass sie halt natürlich die Ankunft von Kirk und Co. bemerkt hat und sich dann einfach versteckt hat. Aber es wird nicht gesagt, nö. Sie ist halt da in diesem Schrank, in dieser, was weiß ich, wo die da sind, in diesem Labor oder so. Sie ist offensichtlich stark verängstigt und dann macht McCoy wieder so einen Spruch, wo ich mir denke, alter McCoy, da ist er wieder. McCoy sagt, I wonder what happened to her. Glaubst du, der zückt mal seinen Tricorder und untersucht sie? Nee, macht er nicht. Er steht halt einfach da und sagt, ich frage mich, was mit ihr los ist. Ja, Herr Doktor, vielleicht kommt Ihnen das ja, vielleicht flüstert Ihnen das ja irgendeine gute Fee ins Ohr oder so.
Da kann man echt froh sein, dass die Uniformen keine Hosentaschen haben. Sonst würde er da die, glaube ich, auch noch da reinstecken, die Hände.
Ich mag den McCoy herzlich gern. Ich habe ihn so ein bisschen auf dem Kieker, habe ich festgestellt im Verlauf der Serie. Bitte nicht falsch verstehen da draußen, ich bin kein McCoy-Hasser oder sowas. Ich finde es halt einfach nur lustig.
Ja, der good old Country Doctor.
Ja.
Ja, dann haben wir da die Mary. Wir kommen ja dann auch ziemlich schnell eigentlich drauf über sie, was eigentlich dort wirklich passiert ist, was dort los ist.
Offensichtlich leben so nur noch Fraktionen in dieser Stadt, in diesem Planeten. Das sind die Kleinlinge und die Groups, die Grown-Ups sozusagen, also die Erwachsenen. Und offenbar sterben die Erwachsenen und die Heranwachsenden, die Jugendlichen, die sind diejenigen, die leben. Es wird noch nicht genau gesagt, warum das so ist, aber man merkt, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Der McCoy vermutet dann auch sofort eine Krankheit, eine Plage, die Leute da befällt. Ja, diese Krankheit, die infiziert ja dann auch kurz darauf die Enterprise-Crew. Aber die Miri kann man erstmal nicht so einordnen, ne? Also der Kirk, der man merkt so, sie findet den Kirk relativ schnell toll. Und der Kirk arbeitet auch direkt damit. Er sagt ja dann auch, oh, Miri, das ist aber ein schöner Name für eine schöne junge Frau.
Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Also die ist ja jetzt irgendwie so 13, 4. Wir wissen ja, wir müssen zu dem Zeitpunkt denken, dass sie 13 oder 14 ungefähr ist.
Ja.
Und sie ist ja auch kopfmäßig und entwicklungsmäßig auf diesem Niveau. Und Kirk flirtet mit ihr, um an Informationen zu kommen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schmuddelig.
Ja, schon. Ja, als sie dann halt versuchen, was herauszufinden von ihr oder über sie, geht ja der Spock mit den beiden Sicherheitsoffizieren nach draußen, um nochmal so ein bisschen die Umgebung sich anzuschauen. Und dann hören sie ja plötzlich Kindergeräusche. Da hören sie dann dieses Yeah, 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 yeah. Und man merkt, irgendwas ist da ganz komisch mit den Kindern.
Ja, und überhaupt, dass da eben nur Kinder sind, das ist ja schon sehr, ich glaube, da kommt man dann langsam, spätestens dann weiß der Zuschauer, ich glaube, wir haben ja auf einem Planeten gelandet, auf einer Parallelerde gelandet, wo es mit Erwachsenen gar nicht so weit her ist. Ne?
Richtig, ja.
Ist ein bisschen Holzhammer-mäßig, dieses na, 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 wie einiges der anderen Dinge auch, die Kinder dann so sagen, die wir da treffen. Aber ich glaube, das war so ganz okay dargestellt. Ist ja auch so ein bisschen gruselig, wenn dann so Kinderstimmen sowas singen.
Absolut, ja. Man sieht ja dann auch, ich weiß nicht, ob das dann noch ein bisschen dauert oder so, aber man relativ bald sieht man ja die Kinder und die sind ja, sehen ja auch ganz komisch aus, ne? Also dieser, ich muss so ein bisschen an West Side Story denken. So, so gangmäßig, ganz, ganz seltsam. Diesen Redelsführer der Kinder, diesen Jan heißt er, glaube ich. Den finde ich ja ganz prima. Der sieht ja richtig aus wie so diese Typen früher auf dem Schulhof, mit denen nicht gut Kirschen essen war.
Ja, genau so sieht er allerdings aus. Er hat ein Backpfeifengesicht, ja, sagen wir es auf Deutsch.
So, so ein Bulli halt, ne? So ein ja. Schlägertyp, ja. Und da habe ich auch meine Analogie so ein bisschen her, weil als ich vorhin gesagt habe, die Kinder des Zorns, wer es nicht kennt, oder die Kinder des Mais heißt ja eigentlich die Übersetzung, das ist ja dieser Horrorfilm, ich glaube von Stephen King tatsächlich. Also die Story stammt von Stephen King, ist glaube ich eine Kurzgeschichte von Stephen King, wo diese gruseligen Kinder irgendwie die Erwachsenen alle umgebracht haben. Hier ist es natürlich dann nicht so, aber ich fand die Kinder schon ziemlich gruselig, muss ich sagen.
Am gruseligsten den, der dieser Kleine, der diese eine komische Maske auf hat, wo ich gar nicht erkennen kann, was das sein soll. Ein Hase, ein Hund oder ein Vampir, keine Ahnung. Das kann man nicht so richtig einordnen. Also ich kann es nicht einordnen.
Ich auch nicht. Ja. Stoff für Albträume auf jeden Fall, ja.
Ja. Hier nochmal Michael J. Pollard, der ja den Antagonisten spielt. Den fand ich auch cool, aber mir ist der zu alt, um 14 zu sein. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass der Typ 14 Jahre alt ist. Das ist so ein bisschen das Aaron Eisenberg-Syndrom, würde ich mal fast sagen. Überhaupt, der hat auch einen super Ferengi abgegeben, so wie der aussieht.
Ja, ja, ja. Sebastian spielt da, ganz kurz vielleicht das zu erklären, für Leute, die Aaron Eisenberg jetzt nicht kennen, das ist ja, der hat den Nock gespielt auf Deep Space Nine, also diesen Ferengi, der sich mit dem Jake Sisko anfreundet und der war ja auch deutlich älter als seine Rolle.
Der war halt einfach klein geblieben, weil er irgendein Stoffwechselproblem hat oder irgendwas mit den Nieren oder so. Ja, und dieser Pollard, ich finde den halt auch, der ist einfach doppelt so alt wie jemand, der gerade in die Pubertät übergeht. Denn darum, das Wort Pubertät ist jetzt noch nicht so gefallen, aber darum geht's ja gerade. Älter als die Pubertät wird man eigentlich nicht auf diesem Planeten. Und das kannst du mir nicht erzählen. Also der rasiert sich schon seit ein paar Jahren.
Ja, vermutlich, ja. Wahrscheinlich war der Darsteller, ich kenne ihn jetzt nicht, aber wahrscheinlich war er auch deutlich älter.
Ja, der war 27.
Ah ja.
Also ich habe es dann nachgeguckt, als ich das so komisch fand. Ich meine, es gibt ja manchmal Leute, hatten wir ja auch damals bei uns im Jahrgang, so Leute, mit denen wir zur Schule gegangen sind, die waren so 15, 16 und sahen schon irgendwie aus wie 30. Kann einem auch leid tun, aber der ist halt wirklich 27. Der sieht nicht nur so aus.
Naja, wir hatten halt auch Leute im Jahrgang, die waren dann 18 und sahen aus wie 12. Ne? Also von daher, das ist dann bei jedem Menschen ein bisschen anders.
Große Bandbreite, ja.
Ja, auf jeden Fall eine große Bandbreite. Aber die Rolle war ja dann auch ein bisschen anspruchsvoller als die der Kinder. Und es ist natürlich auch schwierig, gute Kinderdarsteller zu finden, gerade wenn du in so einer Serienproduktion bist, wie bei Star Trek, wo man jetzt nicht so die Zeit hat und das Geld hat, da wirklich lang auf Castingsuche zu gehen. Ne? Also Kinder zu casten, das ist ja immer eine sehr, sehr schwierige Sache, bis man da jemanden findet, der halt ungefähr optisch zu der Rolle passt und der halt auch die schauspielerische Leistung sozusagen erbringen kann in diesem jungen Alter. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich genommen, weil es halt schon ein Schauspieler war, der schon Erfahrung hatte und das dann umsetzen konnte. Aber ja, er wirkt deutlich älter. Ich fand, mir ist aber nicht so negativ irgendwie aufgefallen. Also es hat schon irgendwie funktioniert. Also der sah halt, der hat halt trotzdem gepasst von seiner Optik in diese total seltsame, gruselige Kindertruppe.
Ja.
Also für mich.
Das schon, auf jeden Fall. So richtig gecastet haben sie auch eigentlich nur drei. Also die Miri und ihn und dann noch den einen Jungen, der auch relativ viel sagt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt in der Folge. Ich kenne nur den Schauspieler tatsächlich, weil eines meiner Lieblingsbücher und auch einer meiner Lieblingsfilme, To Kill a Mockingbird von Harper Lee, wurde verfilmt und er spielt da den Dill. Da ist er noch mal, glaube ich, 2-3 Jahre jünger. Und der Dill ist der Stand-in in dem Buch für Truman Capote, der ein Kindheitsfreund von Harper Lee war. Und die hat so ein bisschen autobiografisch geschrieben, aber eben nicht die eigenen Namen verwendet. Den spielt er. Und alle anderen Kinder sind nicht gecastet, alle anderen Kinder sind von irgendwo hergenommen. Also da sind die Shatner-Kinder dabei und da sind die Kinder von Grace Lee Whitney dabei. Und die haben sie dann einfach da quasi als Statisten genommen.
War bestimmt toll für die Kids, mal da zu sein und den Eltern zuzugucken bei dem, was sie so tun.
Ja, also die Elizabeth Shatner, die fand das gar nicht so toll. Die war 5, als sie dabei war. Die sieht auch ihrem Vater unglaublich ähnlich. Die ist dieses kleine Mädchen, das er mal auf den Arm nimmt in einer Szene. Und die war total verwirrt von dieser Fiktion, dass der Vater ist. Und jetzt muss er auf einmal diesen Captain spielen und was ganz anderes. Und dann muss man so tun, als ob irgendwas wäre. Und da hat sie wohl auch irgendwie schlimm geweint und sich ein bisschen unwohl gefühlt.
Ja, ich denke mal, damals wurde auch noch ein bisschen kerniger mit so Kindern auf dem Set umgegangen, als das heute der Fall ist. Also heute, wenn Kinder halt mitspielen, da ist ja ein Riesentheater wird ja da drum gemacht. Ne? Also gerade auch in Filmen, die jetzt vielleicht ein bisschen gruseliger sind oder so, die also nicht zum Alter des Kindes passen. Da wird ja sehr, sehr behutsam wird da ja vorgegangen. Ne? Und früher war das wahrscheinlich so ein bisschen holzhammermäßig. Ja, jetzt geht's los hier und ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass es dann gerade für eine Fünfjährige ein bisschen einschüchternd ist alles, ja.
Ist ja auch die Umgebung, in der die Kinder da sind, ist ja auch alles ein bisschen gruseliger, finde ich. Die Räume auf diesem Planeten, die sehen ja so schon schlimm aus, weil alles irgendwie nur grau und verstaubt und voller Spinnweben ist. Aber dann dieses Hauptquartier der Kinder, das sieht noch ein bisschen anders aus. Das ist genauso verstaubt und voller Spinnenweben, aber das haben sie so ganz farbig wieder ausgeleuchtet, dass das alles so unglaublich grotesk aussieht, wie so eine Geisterbahn fast schon.
Mir ist im Schaufenster so eine Figur aufgefallen. Das ist ja so ein Laden irgendwie, ne? Und da ist im Schaufenster so eine Puppe gewesen. Hast du die auch gesehen mit diesem Kleid?
Nee.
Die so ganz gebückt aussah oder so? Der Geisterbahn-Vergleich, den du da gerade gebracht hast, der trifft es eigentlich schon ganz gut, ja. Ja, aber während diese Kinder da halt mal kurz vorgestellt werden, sind ja Spock und McCoy und Kirk noch dabei, eine Lösung zu finden. Und was ich auch so ein bisschen seltsam fand, sie finden da sehr, sehr schnell irgendwelche Dokumente, die da rumfliegen. Und in diesen Dokumenten kommen sie so langsam auf den Trichter, dass hier ein Experiment stattgefunden hat und da geht's um Lebensverlängerung. Und das ist ja ein Motiv, das hatten wir ja auch schon. Das hatten wir ja sogar schon letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
In der Folge, da ging es ja auch darum, irgendwie unsterblich zu sein. Hier hat man das auch versucht und das ist halt furchtbar nach hinten losgegangen.
Schon wieder?
Ja.
Dieser Traum von der Unsterblichkeit, der unweigerlich ins Verderben führt, ist ja ein Science-Fiction-Motiv, das einem immer mal wieder begegnet. Blöderweise hat jetzt gerade die Ausstrahlungsreihenfolge dazu geführt, dass wir zwei direkt nacheinander haben, die genau davon handeln. Ist alles ganz anders ausgestaltet. Also hier hat eine Menschheit in Anführungszeichen versucht, sich ja unsterblich zu machen, indem sie sich genetisch verändert hat, indem sie medizinisch eingegriffen hat. Und in der letzten Woche hatten wir die Androiden-Geschichte, wo wir dann die Seele in Roboter übertragen wollten. Ja, beides ganz, ganz schlechte Ideen.
Ja, hier ist es halt auch voll nach hinten losgegangen. Es funktioniert so, dass die Menschen ewig lang jung bleiben. Also es wird, glaube ich, gesagt, ein Monat Alterung sozusagen alle 100 Jahre. Also nach 100 Jahren wird man quasi einen physischen Monat älter. Und das Ganze geht aber nur so lange gut, bis man eben in die Pubertät kommt. Denn wenn man in die Pubertät kommt, kriegt man diese Krankheit, diese Wahnsinnskrankheit sozusagen. Also erstmal kommt es zu diesen blauen Ausschlägen, Hautproblemen. Eher furchtbar eklig sah das aus, einfach nur. Und das befällt ja dann auch die Crew der Enterprise. Und es geht ja noch immer schneller. Je älter man ist quasi und man dann von diesem Virus sozusagen abkriegt, desto schneller befällt einen diese Krankheit, desto schneller machen sich die Symptome bemerkbar und es ist ja nicht nur so, dass man diesen Hautausschlag kriegt und dass man Fieber kriegt, sondern man wird halt völlig wahnsinnig. Und ich finde, dass das alles, also in der Mitte der Folge ist so eine Sequenz, die finde ich so ein bisschen langatmig, wo sie da in diesen Dokumenten rumsuchen und mit der Enterprise in Kontakt stehen und darüber reden. Ich weiß nicht, irgendwie kam mir das ein bisschen langatmig vor.
Exposition ist ja immer langatmig, wenn man sie nicht gerade total spannend inszeniert. Aber das ist hier einfach nicht so richtig gelungen. Sie haben dann versucht, das Ganze noch so ein bisschen technisch zu machen, indem die Enterprise irgendwelche Daten darunter funkt. Aber heutzutage in Zeiten von Siri, Alexa und Bluetooth wirkt das echt komisch, wenn da über Funk was kommt und Spock muss das von Hand in so ein Ding eingeben, das auch echt mechanische Tasten hat, wo du wie bei einer Schreibmaschine hörst, wie das darin tickert, während er das eingibt. Und das sollte, glaube ich, damals unglaublich beeindruckend erscheinen, was sie da für eine tolle Technik haben. Und heute denkst du, ach komm schon,
ja,
wenn du das siehst. Ja, das ist eine sehr, sehr schleppende Inszenierung da, ja, stimmt wohl.
Ist aber eine gute Erklärung, die du gerade geliefert hast. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das so damals gesehen hat, dann war man vielleicht von diesem Technobabble-Sci-Fi-Kram, von diesen spannenden Geräten, die da haben, vielleicht faszinierter und hat dann darüber hinweggesehen. Und heute denkst du dir, ach, jetzt hör doch mal auf dieser komischen Schreibmaschine zu schreiben und versuch doch mal rauszufinden, was da wirklich passiert ist und vor allen Dingen auch eine Lösung zu finden. Ja, aber dann ist ja diese Geschichte mit Kirk und Miri und es gibt dem Ganzen so ein bisschen eine Wendung.
Ja, genau, was passiert denn?
Ja, die Miri verliebt sich ja ganz offensichtlich in den Kirk, aber da ist ja Janice Rand auch dabei.
Und die beiden finden sich ja unglaublich toll. Die Miri wird dann natürlich ganz schwer eifersüchtig, als der Kirk sich dann so rührend um die Janice kümmert, als die auch krank wird. Das dreht dann die Miri, sodass sie in das Lager der Kinder rennt und quasi die Enterprise-Crew irgendwie sozusagen verrät. Ja, die nimmt den Kirk damit hin und sagt, ich weiß gar nicht, was es für ein Vorwand ist, ich will dir irgendwas zeigen, sodass dann so eine Geiselnahme entsteht, dass der Kirk dann in der Gewalt dieser gruseligen Kinder dann eben ist.
Hm. Ja.
Aber ich finde, das ist eine tolle Szene, wie das so eskaliert. Die Kim Darby ist auch eine echt starke Kinderdarstellerin, muss ich ihr einfach mal ganz neidlos anerkennen. Diese Szene, wo sie so eifersucht wird und dann ihre Entscheidung fällt, finde ich echt gut. Das hat sie gut gemacht.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht nur sie, die eifersüchtig ist. Es gibt so eine Szene, da ist Janice tatsächlich ein bisschen eifersüchtig. Ist dir das auch aufgefallen? Da schaut sie so Kirk und Miri hinterher, die diesen Labor gerade verlassen und sie guckt so ein bisschen. Und der Spock sagt ihr dann, ja, das ist ein Kind, aber quasi ein Kind, das schon so Jahrhunderte alt ist, im Grunde. Ne? Das fand ich war wieder auch ein bisschen seltsam. Also.
Sie ist der Janice nicht zugestehen, dass sie sich mal nicht irgendwie als Objekt der sexuellen Begierde sieht. Ist ja auch ein ganz seltsamer Moment, wo sie dann selbst feststellt, dass sie krank ist und sie will das dann zeigen. Also sie wird jetzt mal einmal nicht sexuell angegriffen in dieser Folge. So weit, so gut. Aber sie zerreißt sich selbst dann quasi das Oberteil, um zu zeigen, guck mal, hier bin ich, hier habe ich die Dinger und auf den Beinen sowieso auch. Und ich bin nicht mehr schön und überhaupt, ich muss jetzt anfangen zu weinen.
Ja, weil sie ja eigentlich möchte, dass Kirk ihre Beine sich anschaut.
Ja, ohne so blaue Flecken, ja.
Ohne so blaue Flecken, ne? Und sie sagt, auf der Enterprise möchte ich immer, Jim, dass du meine Beine anschaust und jetzt schau dir mal meine Beine an und dann sieht man halt diese Flecken und so. Gut, wir haben das Thema ja schon so oft auch behandelt, aber auch da ist es mir wieder aufgefallen, dass es ein bisschen seltsam war. Naja.
Vielleicht ist das aber der richtige Moment, um nochmal abschließend was zu Grace Lee Whitney zu sagen, denn das ist ja eine sehr, sehr tragische Gestalt, die Schauspielerin. Am Freitag nach dem Dreh, während die Folge aufgenommen wurde, gab es eine Party, den einen Freitagabend. Und bei der Party wurde Grace Lee Whitney laut ihrer Autobiografie sexuell angegriffen von jemandem aus dem Stab von Star Trek. Und den nennt sie in ihrem Buch nur The Executive. Und sie hat auch nie den Namen verraten von dem, der das wirklich war. Weil das eine wohl sehr, sehr schlimme, peinliche, schmerzhafte Situation war, konnte das natürlich nur zu einer Entlassung führen. Und weil wir von 1966 reden, war das natürlich nicht die Entlassung von The Executive, sondern die von Grace Lee Whitney. Und ich weiß nicht, also heutzutage gäbe es da wahrscheinlich millionenschwere Schadensersatzprozesse, wenn sowas passieren würde. Damals gab es das eben nicht. Sie war raus. Und das führte direkt in eine Phase tiefster Depression für sie und später dann auch in die Alkoholsucht. Und sie konnte eigentlich, hat eigentlich nie wieder groß Fuß fassen können als Schauspielerin. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz traurig.
Ja, das kann man wohl sagen. Da gibt's auch nicht viel mehr zu sagen, außer das. Es ist halt traurig, es ist eine schreckliche Zeit gewesen damals. Es ist auch heute noch in vielen Bereichen eine schlimme Zeit, was sowas angeht. Und auch in vielen Ländern. Ich meine, wir haben natürlich ein paar Schritte nach vorne gemacht, was sowas angeht. Aber ich denke, da gibt's immer noch genug Fälle, wo Leuten sowas widerfährt. Nicht nur Frauen, auch Männern oder Kindern oder so. Und da muss man auch, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen, außer dass es halt furchtbar traurig ist.
Ja, Simon, ich muss ja nochmal, ich bin ja immer noch bei Kirk und Miri, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich finde, der Kirk ist ja ein unglaublich starker Typ in dieser Folge. Der ist mit Miri fast schon übergriffig, energisch, emotional und brutal. In der er Miri zeigt, guck mal, du kommst jetzt auch in die Pubertät, du wirst jetzt hier auch krank. Und der schreit ihr das richtig ran und dann tröstet er sie direkt. Also das ist so ein einzigartiger, irgendwie ganz, ganz starker Charakter von einem Captain, den wir so später auch nicht mehr gesehen haben unter den anderen. Was hältst du von ihm dort?
Ja, das stimmt. Und auch direkt später mit den, wie er sich quasi gegenüber den Kleinlingen verhält, also den Kindern da, die ja dann mit Hämmern und mit Fäusten auf ihn losgehen und so weiter. Da wehrt er sich halt nicht, sondern er versucht sie halt, man sieht ihn ja dann, wie er auch blutet schon und so weiter, er versucht sie ja dann immer noch von der Logik zu überzeugen, dass sie ihm halt helfen sollen, obwohl sie halt diese schlechten Erfahrungen mit den Grubs, mit den Grown-Ups gemacht haben. Und ja, Kirk verhält sich da schon beeindruckend in der Situation, fand ich auch.
Wo du die Szene auch erwähnst, finde ich, die ist ganz, ganz toll gefilmt. Die Kamera geht durch die Spinnenweben durch auf Kirk, den die Kinder gerade blutig schlagen. Und das wird aber nicht gezeigt, sondern das wird echt nur impliziert, weil du hörst dann dieses Bonk, Bonk on the head, was sie immer sagen. Und die Kamera geht auf ein kleines, lächelndes Mädchen, das sich das Ganze freudig anguckt, wie der Kirk da richtig verhauen wird. Und das, finde ich, ist fast für mich die beklemmendste und gruseligste Szene überhaupt. Da kommen diese beiden Zombie-Auftritte von diesem blonden Zausel und dem Hexenmädchen irgendwie gar nicht so gegen an. Das fand ich ganz, ganz hart.
Ja, Kinder können gruselig sein. Das stimmt, ja.
So diese direkte Gegenüberstellung von Unschuld und wirklich brutalster Gewalt.
Hatte schon fast was Kubrickhaftes.
Oh ja.
Die Szene, sicherlich, also mein Highlight in der Folge auf jeden Fall ist diese Szene am Ende. Erst wollte ich mich so ein bisschen wieder, ein Teil von mir wollte sich über das Shatner-Overacting lustig machen, aber das war dann gar nicht so. Also er hat da schon natürlich theaterhaft irgendwie reagiert, aber irgendwie hat es gepasst einfach zur Szene.
Du hast ja vorhin mal deine literarischen und filmischen Vorlagen genannt, die du geglaubt hast in dem, was heißt geglaubt hast, zu erkennen. Das ist ja so, was man darin erkennt, das ist da auch drin. Das, ich finde, jede Kunst, jede Literatur, jeder Film ist genau das, was der Zuschauer darin erkennt. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe gesehen Lord of the Flies, der Herr der Fliegen von William Golding. Das zeigt, wie wenn Kinder von den Erwachsenen alleingelassen werden, dann versuchen die eine eigene Kultur zu bauen und die ist aber dazu verurteilt, ohne Vernunft dann in Verrohung und Gewalt zu versinken. Und in diesem Buch ist es ja so, dass Kinder auf einer Südseeinsel stranden und dann entsprechend schlimme Dinge mit ihnen passieren und am Ende werden die von so einem Kriegsschiff gerettet. Und ich fand so ein bisschen, die Folge ist das, was passiert ist, wenn das Kriegsschiff eine Truppe vorher auf die Insel geschickt hätte, die dann da irgendwie nicht runtergekommen wären. Das fand ich sehr, sehr verwandt. Und dann gab es noch einen anderen Moment, wo über die Kinder geschwenkt wurde. Und dann traf es mich wie Donnerschlag, ehrlich gesagt. Denn eins von den Kindern ist als Indianer verkleidet. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, das sind doch ganz klar, das sind die Lost Boys von Peter Pan. Die sind ja auch ewig jung und werden nicht älter und wehren sich auch gegens Erwachsensein. Und ich glaube fast, ich weiß nicht, inwiefern der Spice daran gedacht hat, als er das geschrieben hat, aber ich möchte fast behaupten, Peter Pan war bestimmt in seinem Hinterkopf, als er das geschrieben hat. Wie siehst du das?
Das sind beides sehr, sehr einleuchtend, ja. Auf jeden Fall. kann man da drin sehen. Ich habe immer so ein bisschen, also man traut Kindern manchmal ein bisschen wenig zu. Die Frage ist halt, ob sie sich wirklich so entwickelt hätten, wie jetzt hier in diesem Beispiel. Also eher negativ, eher gewalttätig. Weiß ich noch nicht mal. Also es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, glaube ich, um das komplett auszubreiten. Aber der Status des Erwachsenenseins dem Status des Kindseins so viel überlegen ist, möchte ich bezweifeln.
Ja, gerade so im Jahr 2017 merkt man, wie auch die Grenzen da verschwimmen. Wenn man von Wutbürgern und anderen Leuten redet, die benehmen sich ja nicht anders, als es die Kinder da eigentlich tun.
Aber natürlich, Kinder imitieren, wollen ja lernen von Erwachsenen. Und diese soziale Komponente einfach, die Komponente des Umfelds ist eine wichtige Säule in der Entwicklung. Und wenn du halt um dich herum also wenn man sich das so vorstellt, dass da alle so um einen herum wahnsinnig werden und plötzlich zu Monstern werden, die Erwachsenen, ja, dass man sich dann nicht in eine positive Richtung entwickelt, ist, glaube ich, verständlich.
Ja, ich glaube, das soll es auch am Ende eigentlich sagen, wären mal Erwachsene da gewesen, hätten die Erwachsenen sich nicht vernichtet, dann wäre das nicht so im Chaos versunken.
Genau, dieser Erwachsene als Vorbild, Kirk sagt ja dann am Ende auch irgendwie, Kinder brauchen halt jemanden, der ihnen sagt, was richtig oder was falsch ist. Und ja, wenn die Erwachsenen wenn das in Anführungsstrichen halt moralisch integre Erwachsene sind, dann ist das auch vollkommen richtig. Aber jetzt in der Hitlerjugend, ja, wurde den Kindern ja auch gesagt, was richtig oder falsch ist. Diese Glorifizierung des Erwachsenen, der halt die Kinder auf den richtigen Weg bringt, die kann man auch hinterfragen. Das will ich einfach nur sagen.
Die Folge ist ja auch total schizophren, wie ich finde. Also sie sagt einerseits, wenn du erwachsen bist, dann bist du vernünftig und so etwas passiert nicht mit dir. Aber andererseits steckt ja in dieser Krankheit, dass man, wenn man älter wird und dann kommt die Pubertät, dann verliert man seine Unschuld und seine Unbeflecktheit und damit einher geht der Tod. Das ist auch so eine ganz, schon fast so eine ganz katholische Feuer- und Schwefel-Metapher, die dann da kommt, ja, dass die Pubertät quasi als so etwas und die damit aufkommenden Lüste, das ist ja untrennbar miteinander verbunden, dass das als so etwas Todbringendes dargestellt wird. Da weiß ich gar nicht so richtig, wie das zum Recht der Folge passen soll.
Stimmt, ja. Stimmt, es ist sehr schwarz-weiß einfach. Das Schuldigsein. Man ist halt unschuldig als Kind und halt schuldig als Erwachsener. Ja, es ist alles so ein bisschen durcheinander, ne?
Das alles macht jetzt, dass die Folge schlimmer klingt, als ich sie fand.
Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Ich meine das alles nicht negativ und später beim Fazit werde ich auch nicht sagen, dass das eine schlechte Folge ist. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Aber auch da ist wieder so, das haben wir auch in den Folgen vorher gehabt, ist manchmal so ein bisschen das Durcheinander der Messages quasi, ne? Du merkst halt, dass da Leute Folgen schreiben, die auch was zu sagen haben. Gerade auch in der ersten Staffel Star Trek merkst du das. Nur manchmal denke ich mir, dass sie sich etwas zu einfach machen. Aber andererseits muss man auch wirklich die Zeit betrachten und die Themen, die da ansprechen. Und das war damals ja durchaus nicht Usus im Fernsehen, dass halt solche komplexen Themen besprochen wurden. Und je vielschichtiger du so ein Thema aufarbeitest, umso komplexer wird auch die Handlung. Vielleicht wäre das dann auch zu weit gegangen.
Ja, womöglich. Das stimmt. War ja immer seiner Zeit voraus. Also wenn man sich anguckt, sowas wie unsere kleine Farm, das ist ja ein paar Jahre später noch als Star Trek. Und die behandeln ja auch irgendwelche moralischen Sachen oft. Aber da passiert das ganz, ganz oft auf so einer ganz, ganz niedrigen Ebene. Das kann man sich auch gut angucken, das ist unterhaltsam, aber das stellt längst nicht so schwierige Fragen und die Auflösung da ist auch immer viel zu bequem. Star Trek in all seiner Anstrengung, dort tolle Sachen zu bringen, dort wirklich eine gehaltvolle Nachricht zu transportieren, ist da allen anderen Konkurrenten sozusagen in seiner Zeit echt voraus.
Ja.
Auch wenn es heute ein bisschen angestaubt erscheint.
Ja, aber das ist sicherlich auch das Faszinierende an Star Trek und auch sicherlich eins der Punkte, warum das dann so langlebig war. auch bei allen Blödsinn, die teilweise gemacht haben, ja, und es wird noch einige, wir sind gerade ziemlich deep hier, ja, und analysieren die Folge, aber es wird noch einige totale Blödsinnsfolgen geben, die halt überhaupt keine von diesen Botschaften haben, aber trotzdem war das insgesamt
Staffel 3.
Aber insgesamt ist es doch schon absolut bemerkenswert, wie viel man in diesen ersten Folgen halt auch rausziehen kann, was für Themen man ansprechen kann, die auch heute noch durchaus relevant sind. Das ist auch das, was das so das Faszinierende ist einfach. Und deswegen ist auch eine Folge wie Miri absolut sehenswert heute noch. Liebe Leute da draußen, schaut sie euch an.
Ja, wenn ihr das nicht sowieso in Vorbereitung getan habt. Simon, ich möchte dich mal was fragen.
Sehr gerne.
Du bist ja einer, und ich auch eigentlich, von Captain, sag ich schon, Dr. McCoys größten Kritikern. Was sagst du denn zu dem, was er am Ende tut?
Er opfert sich ja quasi auf, ne? Also er injiziert sich das Heilmittel, er weiß aber vorher nicht, was die richtige Dosierung ist. Er macht halt das, was den Quatsch, den er vorher gemacht hat, wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen rehabilitiert. Er testet es an sich.
Ich finde überhaupt in der zweiten Hälfte der Folge ist er ein ganz fantastischer Arzt. Der arbeitet ja echt fieberhaft an dem Problem, forscht und sucht darum und hat auch gar nicht die technischen Möglichkeiten, die er normalerweise auf der Enterprise hat. Gibt aber trotzdem nicht auf und findet dann diese Lösung, haut sich das dann selbst da rein. Ne? Das ist der McCoy, den ich eigentlich vor meinem inneren Auge habe, wenn ich Leonard McCoy höre. Der leidenschaftliche Typ, der Eier hat und der Herzblut hat.
Ja, exakt. Man muss vor allem auch mal die Bedingungen sehen, in denen er geforscht hat. Du hast es gerade gesagt, halt die technischen Sachen waren einfach nicht da. Die Kleinlinge haben ja dann auch noch die wenigen Instrumente, die sie hatten, gestohlen. Und um ihn herum flippen ja alle aus. Der Kirk flippt aus, die Janice flippt aus. Ich weiß nicht, der Spock ist, glaube ich, die meiste Zeit ruhig, weil beim Spock ist es ja so, dass das Virus, dass er das zwar trägt, also er ist Überträger des Virus, aber nicht ausbricht. Die Krankheit bricht halt nicht aus bei ihm. Aber furchtbare Bedingungen und am Ende ist er halt erfolgreich. Chapeau, Dr. McCoy.
Endlich mal.
Ja. Und es hätte in die Hose gehen können. Er hätte sich umbringen können damit und er hat halt nicht irgendwie ein Versuchsobjekt gewollt oder sonst irgendwas, sondern er hat es an sich ausprobiert und dann klappt es ja auch. Alles wird gut. Das Heilmittel ist gefunden und die Folge endet ja dann auf dieser positiven Note auch.
Obwohl so ganz positiv finde ich es jetzt nicht, weil die Enterprise einfach wegfliegt und sagt, man schickt die Tage mal Erwachsene irgendwann dahin. Und da denke ich mir, jetzt habt ihr uns die ganze Folge vorgebetet, wie wichtig das ist, dass Erwachsene da sind und da so ein bisschen drauf achten, was die machen. Und das allererste, was ihr macht, ist, ihr fliegt da mit allen 400 Erwachsenen, die ihr da an Bord habt, mit eurem Kahn wieder weg. Und ihr lasst noch nicht mal 2 oder 3 Kindergärtner da, die einfach mal nach denen gucken. Was soll das denn schon wieder?
Das stimmt. Aber haben sie wirklich niemanden zurückgelassen? Nicht mal jemanden von der Enterprise? Ich bin mir nicht sicher. Aber es kann sein, dass sie einfach weggeflogen sind.
Ja, wenn, dann sagen sie das nicht so richtig. Also was sie sagen ist, dass demnächst ein Team dorthin kommen soll und sich um die Kinder kümmert.
Ja.
Und das impliziert für mich, dass jetzt erstmal keiner da ist.
Eigentlich unvorstellbar, oder?
Eigentlich unvorstellbar, ja. Also ich glaube auch nicht, dass das passiert ist. Bei Picard wäre es auf gar keinen Fall passiert. Der wäre selbst da geblieben. Nee, das sind ja Kinder, der wäre nicht selbst da geblieben. Der hätte Troy da gelassen, aber
der hätte die Kids auf Solo-Deck gebeamt.
Ja, oder alle im Lift stehen lassen, weil auf die Brücke dürfen die Kinder ja nicht kommen.
Ist dir übrigens aufgefallen, ganz am Ende haut der Kirk ja noch so einen Funkspruch raus und er informiert quasi seine Vorgesetzten und er informiert Space Central. Also Starfleet existiert ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Also zumindest wird es nicht genannt.
Nee, wir haben schon mal die US-Bar gehabt, aber Starfleet wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. Nee, wurde noch nicht gesagt. Und auch die Föderation noch nicht. Das ist alles immer noch so eine ganz schwammige Organisation, die vielleicht darüber steht. Space Central, krass, habe ich gar nicht gehört.
Ja, doch. Ich informiere jetzt Space Central und da kommen dann die Ärzte oder was weiß ich, wer da hinkommt oder die Lehrer oder was.
Hast du noch irgendwas Großes Thematisches? Sonst habe ich noch so ein paar Sachen, mit denen ich gerne auswischen würde.
Ja, sehr gerne. Nee, große thematische Geschichten habe ich nicht mehr. Lass uns über die kleinen Sachen noch reden.
Wir sind das erste Mal on location bei Star Trek. Das ist erstmal, dass wir uns aus den Studios rausbegeben. Und es ist auch das erste Mal, dass ein namenloses Rothemd alleine wegläuft, sich entfernt von der Gruppe auf einem Planeten und überlebt. Stimmt, ja. Passiert ihm nichts. Das fand ich ganz stark. Ja, und dann möchte ich, finde ich Kirks Zitat ganz, ganz toll, was er an einer Stelle sagt. No bla bla bla. No bla bla bla. Und ich finde es auch übrigens ganz herrlich, dass die Kinder ihn Mr. Lovey-Dovey nennen.
Mr. Lovey-Dovey.
Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, ich möchte Kirk demnächst, wenn er mal wieder was anfängt mit irgendeinem exotischen Girl da, möchte ich ihn dann nochmal wieder Mr. Lovey-Dovey nennen, weil es eigentlich der perfekte Name ist.
Ja.
Für Shatners Kirk.
Lovey-Dovey, ja.
Und zu guter Letzt, die BBC, die gute, alte, britische Sendeanstalt, hat diese Folge nach den 70er Jahren, in den 70er Jahren einmal gezeigt und danach viele, viele Jahre nicht mehr ausgestrahlt, weil sie, wie einige andere Folgen, die sie dann zurückgehalten haben, ich zitiere, drastische Darstellungen hat von Wahnsinn, Krankheit, Folter und Sadismus. Was hast du dem denn entgegenzusetzen, Simon? Siehst du diese Folge auch so krass und unausstrahlbar wie die BBC?
Ja, nee, muss man verbieten. Nein, natürlich nicht. Also ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Also aus Sicht eines Sechsjährigen kann man das vielleicht so sehen, aber weil ich meine, warum diese Kinder sich so verhalten, das wird ja alles erklärt. Die haben ja einen Grund dafür. Also so, die handeln ja nicht aus Sadismus. Das sind ja keine sadistischen Darstellungen, die machen. Was war noch? Gewalt?
Wahnsinn?
Wahnsinn stimmt, ja.
Krankheit? Ja, Krankheit stimmt auch.
Stimmt auch.
Folter und Sadismus.
Folter habe ich nicht gesehen. Hast du Folter gesehen?
Ich weiß nicht, diese eine Szene war halt, wo Kirk verhauen wird von den Kindern, ist ein bisschen krass, aber das ist weder Folter noch Sadismus, das ist einfach Gewalt.
Außerdem, er wehrt sich ja nicht dagegen. Er kommt ja da relativ unbeschadet, sag ich mal, wieder raus aus dieser Szene. Es ist ja nicht so, dass sie den irgendwo festbinden und dann malträtieren und irgendwelche Infos von ihm wollen oder sonst irgendwas, sondern er wehrt sich ja absichtlich nicht, weil er halt Vertrauen aufbauen will zu diesen Kindern. Und da kriegt er halt ein paar Schrammen ab, aber es ist ja nicht so, dass er da ernsthaft in Gefahr ist. Das ist er ja nicht.
Ach, ich glaube, die hätten den schon tothauen können. Also wenn eine Gruppe Kinder sich überlegt, dass wir den jetzt wirklich, wirklich, wirklich fertig machen wollen, dann können die das auch. Sie tun es jetzt hier nicht, aber das können die schon.
Das mag sein, aber aus Kirks Verhalten geht es nicht hervor, dass er da ernsthaft in Gefahr ist. Denn er wehrt sich absichtlich nicht. Er könnte sich durchaus da wehren gegen die Kinder. Vielleicht würde er unterliegen oder so, aber er macht's halt nicht. Und deswegen, ja, da ist halt die Bewahrpädagogik der BBC, glaube ich, ein bisschen streng an der Stelle.
Wird uns auch immer noch mal, ich werde das dann immer mal wieder erwähnen, wenn die BBC eine Folge auf den Index gesetzt hat. Das sind ja nicht nur welche von Original Series, sondern auch später welche bei Next Generation, die sie nicht zeigen wollten, was ich echt stark finde. Heute sind das alles Folgen, die die BBC locker zeigen würde. Die Zensurrichtlinie etwas aufgeweicht. Aber kannst du sehen, noch bis in die 80er, 90er war das schon ziemlich krass.
Ne? Ja. In anderen Bereichen, auch was ja Computerspiele angeht oder solche Geschichten. Ich meine, die Welt dreht sich irgendwo weiter, ne? Und man sieht da gewisse Dinge auch lockerer. Es kommt halt immer auf den Kontext an, meiner Meinung nach. Es kommt immer auf den Kontext an und ich sehe diesen Kontext hier nicht, dass man da in irgendwie, also was heißt Zensur? Sie haben ja einfach die Folge nicht gezeigt, sie haben ja nichts zensuriert sozusagen, aber dass man da mit solchen Geschichten dann ankommen muss wie die BBC, das halte ich für völlig übertrieben. Aber die waren da schon immer ziemlich streng bei sowas.
Ja, das stimmt. Aber diese Begründung dann halt, ne? Also die haben immer eine Begründung, aber die ist schon echt krass. Das erinnert mich so ein bisschen an die Sachen, die so die BPJS noch vor so 15 Jahren oder so auch über Computerspiele gesagt hat, ne? Wo man echt Angst vor hatte. Ich glaube, dass einige Zensoren des britischen Fernsehens, aber auch wirklich das ZDF hier wieder vor solchen Folgen echt Angst hatte, dass die mit den Kindern, wenn sie denen gezeigt werden, was ganz Schlimmes machen. Das ist ja auch wieder so eine, die zurückgehalten wurde und erst in Ende der 80er von Sat.1 aufgegriffen wurde. Ich verstehe das, weil das nicht ins Kinderprogramm gehört. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, die Tatsache, dass es nicht ins Kinderprogramm gehört, heißt doch nicht, dass es nicht ausgestrahlt werden darf. Es muss doch irgendwo eine Lösung dazwischen geben, weil es doch auch ganz viele Erwachsene gesehen haben und sehen wollten.
Die gibt es ja auch, diese Lösung. Es gibt dann zu bestimmten Zeiten, wo man das hätte ausstrahlen können. Ja, auch wenn Dinge ab 18 freigegeben sind, auch indizierte Geschichten kannst du ausstrahlen nach gewissen Zeiten. Aber das hat man halt einfach, da hat der Fernsehsender quasi selbst Zensur betrieben. Der Fernsehsender hat dann halt gesagt, ja gut, nee, das ist uns irgendwie zu hart und wir glauben nicht, dass Erwachsene das sehen wollen. Und deswegen strahlen wir sie lieber gar nicht aus. Hinterher kriegen wir noch Beschwerden von irgendwelchen Muttis oder so. Weiß ich nicht.
Hätten sie es mal besser abends gezeigt. Also das ZDF hatte ja so eine Praxis tatsächlich. Erinnerst du dich daran, Tom und Jerry gab es ja immer mit dem von Udo Jürgens gesungenen, ja, Vorspann. Vielen Dank für die Blumen. Gab es irgendwie so im Vorabendprogramm, wo wir Kinder das auch sehen konnten.
Ich war total süchtig danach. Großartig. Ich habe das immer so gerne gesehen. Ich habe mich immer so gefreut, wenn dieser Udo Jürgens Song gestartet ist. Wahnsinn. Tom und Jerry, großartig.
Kennst du denn auch die Folgen mit dem Entertainer-Vorspann, wo Tom und Jerry in ein Kino reingehen und es spielt ba 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 bam ba bam?
Ja, ich glaube ja.
Das sind dann nämlich die Folgen, die unter der Woche nach 22 Uhr gezeigt wurden, weil es ein paar Tom und Jerry-Folgen gab, die so brutal waren, dass das ZDF gesagt haben, wir packen die in ein anderes Format und bringen die ins Spätabendprogramm. Und ich habe die natürlich von meinen Eltern aufnehmen lassen, sodass ich die dann am nächsten Tag gucken konnte. Und ich nehme an, du wirst auch genauso verfahren sein. Ja. Aber ich frage mich, warum, was bei Tom und Jerry recht ist, warum kann das nicht bei Raumschiff Enterprise billig sein?
Das musst du die Redakteure damals fragen. Ich kann es dir nicht beantworten.
Das ist alles müßig. Stimmt schon.
Naja, vielleicht können wir ja mal dieses Thema noch mal ein bisschen tiefer erforschen. Vielleicht gibt es ja durchaus noch Menschen, die sich an die Zeit damals erinnern können. Vielleicht gibt es ja sogar beim ZDF noch Leute, die sich an die Zeit erinnern können. Vielleicht kann man da mal jemanden fragen. Würde mich auch interessieren, wie das damals so war. Spannende Geschichte auf jeden Fall.
Also vielleicht ist das jetzt wirklich mal ein Aufruf wert. Also wenn jemand von euch unter den Hörern hier ist, der anders als wir Star Trek tatsächlich schon Anfang der 70er auf dem ZDF gesehen hat und diese Sicht auf die Dinge hat. Und uns ein bisschen was darüber wissen lassen will, schreibt uns das mal ruhig. Nehmt mit uns Kontakt auf. Das würde mich total interessieren. Das ist so ein für mich im Kopf auch ganz wenig bearbeitetes Feld. Da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
Ja.
Wie siehst du das?
Absolut, absolut. Also wenn ihr da draußen, ich weiß, dass wir auch ein paar ältere Zuhörer haben einfach, die das schon auch ewig kennen. Und wenn ihr da so ein paar Sachen habt, die ihr da gern mit uns teilen möchtet, absolut gern. Würde mich wahnsinnig interessieren, ja. Sehr spannend.
Ihr lauft offene Türen ein.
So sieht's mal aus, ja. Gut, einen Satz habe ich noch, oder eine Sache möchte ich noch mal kurz ansprechen, ist der letzte Spruch, den Kirk sagt zu Rand. Sie sind wieder auf der Brücke, alles ist gut, sie fliegen weg und
Rand. Das ist der Mega-Shofi-Spruch, ne, ja, der jetzt kommt.
Und Rand guckt ihn an und dann sprechen sie natürlich, weil diese Miri-Geschichte, die beschäftigt die Rand ja jetzt immer noch. Und Kirk sagt, kein Problem, ich lasse mich niemals mit älteren Frauen ein. Oh. Und dann halt so, und ja, so, ich habe mich so zusammengezogen und sowas. Aber das ist halt der Kirk, weißt du, der Kirk, der darf, so, er hat sich ja recht gut verhalten in der Folge, er hat sich, war so, sehr souverän. Er hat jetzt auch die Miri nicht ausgenutzt, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ja, er hat das ja, das wäre ja dann eine ganz schlimme Ecke gegangen dann. Und da hat er sich den Einspruch verdient, okay. Es sei ihm verziehen.
Ja. Spock ist ja auch an einer Stelle total meta, finde ich, aber eher zufällig, unfallmäßig. Als der McCoy sich wieder geheilt hat, da haben sie diesen Effekt ja so durch Überblenden gemacht, dass diese blauen Glubschis in seinem Gesicht weggehen. Und was sagt Spock in diesem Moment? They're fading. Und da habe ich gedacht, ja, das ist richtig, genau. Den Effekt haben sie jetzt gerade im Schneideraum angewendet. Das fand ich super meta. They're fading.
Meinst du? Naja. Das war so gemeint, ja?
Nein, das war überhaupt nicht meta gemeint, aber ich habe halt gedacht, habe ich so ein bisschen geseufzt.
Und zum Fazit.
Ja, soll ich?
Fang an, gerne, ja.
Miri ist eine Folge, die mal wieder unglaublich stimmungsvoll inszeniert ist. Also die bedrückenden Kulissen, die Art und Weise, wie das Ganze aufgenommen ist. Und auch die gruseligen antagonistischen Kinder, die eine der wenigen Gelegenheiten sind, wo Kinder, die die Bösewichte spielen in Star Trek, tatsächlich das Ganze irgendwie erfolgreich und gut machen. Da gibt es später Gegenbeispiele, die ich ganz fürchterlich finde. Die spielen auch alle wirklich gut, die Kinder, also diejenigen, die was zu spielen haben. Und es ist eine starke intensive und bedrückende Folge irgendwie, die dadurch entsteht. Ja, sie hat ihre Schwächen, ja, sie hat ihre Längen in der Mitte. Es gibt einige Sachen, die sind etwas unlogisch und vielleicht auch ein bisschen unglücklich verwaschen, was das Motiv des Ganzen angeht. Was will man uns damit eigentlich sagen, was wir hier gerade sehen? Aber wenn ich unter all das Pro und Contra einen Strich ziehe, dann kommt dabei für mich raus, dass ich auch für Miri den Daumen hoch geben muss. Das ist eine tolle Late-Night-Folge. Ich habe sie kurz vor Mitternacht gesehen und das war die beste Zeit, um sich das anzugucken, weil es echt etwas bedrückend und gruselig war. Ich sage ja zu Miri. Und du?
Also ich habe mir die Folge am späten Nachmittag angeguckt bei strahlendem Sonnenschein und auch da hat sie gut funktioniert. Ich kann mich eigentlich fast nur vollumfänglich deiner Meinung anschließen, was die Folge angeht. Es sind ein paar Sachen, die mich gestört haben, das habe ich ja auch erwähnt. Also in erster Linie halt dass diese Message, die halt nicht so ganz eindeutig ist. Was ich richtig toll fand, war die Location. Sie waren halt mal wirklich woanders und es war halt jetzt nicht so studiomäßig, sondern es war auch was, dass man sich so hineinversetzen konnte in so eine Stadt, so aus unserer Zeit oder fast aus unserer Zeit. Und sehr gute Kinderdarsteller auf jeden Fall. Es ist ja auch was häufig nicht so gut ist. Und insgesamt von mir auch ein Daumen hoch für die Folge. Und sie war auch, bis auf die Längen in der Mitte, durchaus spannend. Und ein sehr, sehr schönes Ende, vor allen Dingen auch mit dieser Aufopferung des Dr. McCoy. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Folge zu gucken.
Schön, wie am Anfang unsere positiven Erfahrungen mit Star Trek echt überwiegen. Finde ich toll. Also die erste Staffel ist ja echt ein Hammer, muss ich sagen, bisher.
Ja.
Wirklich, wirklich, wirklich. Und ich weiß ja auch, was noch kommt. Und apropos, was noch kommt. Simon, was erwartet uns denn nächste Woche bei Trek am Dienstag?
Nächste Woche kommt Dagger of the Mind mit dem wundervollen deutschen Titel Der Zentralnervensystemmanipulator.
Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen und auf den Hirnwindungen.
Ja.
Also, schaut sie euch an bis nächste Woche, dann wird darüber gesprochen. Simon, es war mir ein Fest, mit dir über Miri zu sprechen. Vielen Dank. Das war ein sehr, sehr tiefes, angeregtes Gespräch. Echt cool.
Ja, finde ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch für euch da draußen, keine Sorge, es werden auch noch die sehr albernen Folgen hier kommen, wenn die Folgen dann entsprechend albern sind und oberflächlich. Aber kann ich nur zurückgeben, war sehr, sehr schön. Ich freue mich schon wahnsinnig auf nächste Woche und ich hoffe, euch da draußen geht's genauso.
Und jetzt? Abschalten, ne?
Abschalten, aber vorher noch bei trekamdienstag.de vorbeigehen, Podcast abonnieren, auch bei iTunes, falls ihr noch nicht gemacht habt. Bei YouTube gibt's uns auch Trek am Dienstag und natürlich auch bei Facebook Trek am Dienstag. Da verpasst ihr keine Folge, weil der Sebastian, der kennt da nichts, der haut da sofort ein Dings drauf oder ich mach das. Hier so ein Posting und dann seht ihr das sofort und wir freuen uns, wie gesagt, sehr, sehr über eure Kommentare. Könnt ihr uns auf allen Kanälen da abliefern und wir freuen uns sehr drauf.
Überhäuft uns mit Feedback.
Ja, macht's gut. Ciao.
Tschö. Eine Trek am Dienstag 2017 Produktion.